Hallo, Philipp hier. Normalerweise sagen die GästInnen, die ich habe, ja öfters mal, dass ihr die Kapitelmarken nutzen sollt, wenn ihr was überspringen wollt. Das mache ich jetzt einfach. Nee, das macht einfach jetzt mal der Ask.
Wenn ihr etwas überspringen wollt, nutzt einfach die Kapitelmarken.
Vielen Dank. Und was ich noch sagen wollte, es geht ja dieses Mal um Shitstürme und auch um Wokeness und alles. Und teilweise für die Fragen und auch in den Antworten werden ein paar Ismen, wie zum Beispiel Rassismus, reproduziert. Nur als kleine Triggerwarnung, und es geht auch um Queerfeindlichkeit. Und jetzt viel Spaß, trotz der schweren Themen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer einen ganz wundervollen Gast, nämlich den Aschken Hayat Dogan.
Yay!
Ich hab's richtig gesagt. Aber wir sagen immer kurz Ask, das ist vollkommen cool für ihn. Hallöchen!
Hallöchen zurück.
Du warst ja schon mal bei uns. Aber für die, die die Folge, die wirklich sehr toll ist übrigens, nicht gehört haben, wer bist du denn?
Es ist fast 2 Jahre her, ne? Ich glaube
Hm,
sogar
über zwei
länger,
Jahre.
über 2 Jahre. Mein Name ist Aschken Erdogan. Ask ist völlig in Ordnung hier in diesem Kontext. Ich bin Rollenspieler, darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ich bin Diversity und Empowerment Trainer. Und habe im Rollenspielbusiness gearbeitet, ungefähr 2 Jahre, und habe als Redakteur und Autor hier und da mal was geschrieben, bei Splittermond, bei Space, und dann noch bei ein paar anderen kleineren Sachen. Ja, ansonsten bin ich gerade Sensitivity-Reader. Ich schreibe immer noch, auch schreibe auch Kurzgeschichten, bringe gerade auch Anthologien raus mit anderen KollegInnen. Mehr nicht erstmal. Ich glaube, das reicht auch. Und
Oh.
ansonsten bin ich ein ganz toller Mensch.
Das stimmt, das kann ich wirklich nur bestätigen. Und für einen ganz tollen Menschen habe ich ein ganz tolles Getränke-Rezensionsexemplar. Das ist die Überleitung des Todes. Was ganz, ganz Feines. Und zwar von Drago Mocambo. Das ist so eine Kaffee-Espresso-Marke aus Deutschland. Die haben ja dankenswerterweise so ein ganz dickes Testset geschickt und wir werden immer mal wieder in den nächsten Monaten was testen. Und wir hatten ja in den letzten Folgen immer sehr starke Kaffeesorten, deswegen habe ich gedacht, wir nehmen heute mal was extra Mildes und zwar den Aroma Bio. Und wir haben erstmal das Pulver. Wir riechen mal. Riecht's ja kaffeeig. Was riechst du?
Also ich mag ja diesen herben Duft von Kaffee. Meistens ist ja so, es riecht viel besser, als es schmeckt. Und ich würde mich da irgendwie so da reinbeißen. Also wenn ich könnte, könnte ich ja Kaffeebohnen einfach so essen, aber dann wird mir schlecht davon. Ja, es riecht toll. Ja. Es riecht herb, das gefällt mir.
Dann lass uns erstmal pur probieren, bevor wir das mit Milch probieren.
Wir anstoßen.
Anstoßen. Klick. Intensiver Geschmack, aber doch
Es ist echt mild. Also
mild und intensiv.
Intensiv, ja, das schmecke ich. Ich merke auch so ein bisschen diese leichte Bitterkeit, aber das ist ein Kaffee, den ich einfach so auch runterschlürfen könnte, ohne immer wieder mal zwischenhalten zu müssen, weil es irgendwie bitter ist oder so. Sehr angenehm.
Was riechst oder schmeckst du denn für Noten heraus?
C-Dur? F-Moll? Ich bin da leider nicht so der Experte. Also es riecht ganz normal nach Kaffee. Es riecht sanft. Also so, es ist nicht so dieses Beißende, wo ich denke, oh ja, Kaffee flutet jetzt die Küche, sondern ich muss mit der Nase auch richtig rangehen. Aber es hat irgendwie so einen leichten, schönen, bitteren Geschmack auf der Zungenspitze. Ansonsten gleitet es runter halt irgendwie echt so wie Öl.
Also, was ich schmecke, ist einmal Schokolade, aber ich glaube, jeder Kaffee schmeckt nach Schokolade. Das ist jetzt nicht so das Besondere. Aber was ich so merke, im Abgang so ein bisschen einen leicht süßlichen, ganz leicht süßlichen Geschmack. Das soll wohl laut dem kleinen Visitenkärtchen, was wir dazu bekommen haben, Karamell und Rohrzucker darstellen. Karamell würde ich tatsächlich sogar mitgehen. Rohrzucker bin ich mir nicht ganz sicher.
Das kann ich nicht mal rausschmecken, das wüsste ich gar nicht. Ich kann nicht mal sagen, wie Rohrzucker jetzt schmeckt. Also ich merke diesen süßlichen Geschmack, aber ich hätte jetzt nicht mal sagen können, dass das Karamell ist.
Dann mache ich jetzt mal ein bisschen Milch rein. Und dir auch. Und dann schauen wir mal, ob sich der Geschmack verändert. Danke. Übrigens, es sind 90% Arabica-Bohnen und 10% Robusta-Bohnen. Mit Milch ist es gleich wesentlich weicher und auch doch, ich merke die Süße stärker durch die Milch. Es kommt auch so ein bisschen was Nussiges raus im Abgang.
Kennst du diese Flecken Milka-Schokolade?
Ja.
Diese dunkle mit weißen Flecken, so schmeckt sie.
Da kommt das Schokoladige wieder raus.
Schön.
Sehr köstlich, sehr, sehr köstlich. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Und wir werden halt in den nächsten Monaten noch die anderen drei Sorten testen, die ich bekommen habe. Jetzt sind wir gut gestärkt und gehen direkt richtig rein in das Thema vor dem Thema, was aber auch schon so ein bisschen eine Hinleitung ist zu unserem Hauptthema. Und zwar, wenn diese Folge herauskommt, dann ist entweder heute der letzte Tag oder gestern war der letzte Tag, je nachdem, wann ich sie hochlade, des Pride Months. Und auch im Rollenspielbereich sehe ich, dass die Firmen immer mal wieder ihr Logo in Regenbogenfarben bringen. Ich muss zugeben, auch der nerdige und hier Buch für den Trash Talk hat sein Logo für den Pride Months in Regenbogenfarben gehüllt. Und reicht das denn oder hat das überhaupt wirklich einen Effekt, egal ob auf RollenspielerInnen oder auf die Gesellschaft, wenn wir das tun?
Ja und nein. Es geht hier halt, erstens ist es schön, dass es überhaupt ein Bewusstsein dafür gibt. Es gibt sowas wie ein Pride Month. Viele Firmen wissen ja immer noch nicht, was das ist. Und dass es halt die Möglichkeit gibt, dass man sich dann in den sozialen Medien halt öffentlich dazu bekennen kann. Das ist erstmal gut auf der Oberfläche. Das Wichtigste ist, wird das dann halt aber auch noch irgendwie in den Firmen umgesetzt. Gibt es da halt eine Diversity-Politik? Gibt es da halt Antidiskriminierungsbeauftragte, Diversitätsbeauftragte? Kann man sich da wirklich so wohlfühlen, wie es dann halt auf den Flaggen oder auf den Logos dann halt irgendwie nach außen dann proklamiert wird? Also ist das einfach nur so eine Marketingstrategie, so ein Performance, was nicht in der Wirklichkeit ist oder setzt man das trotzdem durch? Also neulich gab es ja auch irgendwas mit BMW, dass BMW das halt in Deutschland, Amerika etc. macht, aber in Russland wird das nicht getan. Und da hat sich dann auch BMW dazu geäußert, ja, wir lassen es den Ländern übrig, wo ich denke, okay, schön, was hat das dann halt für einen Sinn, wenn man es dann halt nur selektiv oder halt nur regional macht? Muss man mal halt gucken. Also auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, ja, stimmt die Oberfläche mit dem Inhalt wirklich auch ein, muss man mal sehen.
Dann kommen wir schon zur Medienschau und auch die steht zum großen Teil im Zeichen des Pride Months und deswegen fangen wir mal mit einem Comic an und du hast einen sehr passenden dazu mitgebracht, ja, den ich auch schon gelesen habe und für gut befunden habe, falls ich spoilern darf, nämlich die Anthologie Love is Love. Was ist das denn?
Ja, das ist eine Anthologie, die ich neulich bei Adalent gefunden habe. Machen wir nochmal kurz Werbung für die Adalent-Leute in Berlin.
Leider also, nicht bezahlt.
Ich trage das weiter, Philipp.
Dankeschön.
Da war halt auch bei den Comics, das ist eine Comic-Anthologie zur Unterstützung der LGBT und weitere Abkürzungen, die hier nicht aufgelistet sind, Community als Reaktion auf den Anschlag von Orlando. Also genau vor 5 Jahren, am 12. Juni, gab es in dem Gay Club in Orlando eine Schießerei. Da wurden halt 49 Besuchende von einem Terroristen erschossen. Und das ist dann halt entstanden, eine Comic-Anthologie, die dann halt für Respekt, Akzeptanz und Gleichberechtigung sich dann halt einsetzt. Und die wird auch vom LSVD unterstützt, dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Und von jedem verkauften Band werden 3 Euro halt an diverse LGBTQI-Plus-Verbände in den USA und in Deutschland gespendet. Das ist hart.
Ja, das kann ich bestätigen. Das ist kein Wohlfühl-Comic, der macht nicht unbedingt gute Laune. Ich glaube, das kann ich schon mal so sagen.
Also wenn man es dann halt irgendwie zusammenfasst, ist es meistens, es geht darum, was ist da genau passiert? Wie haben die Personen, die Überlebenden halt versucht, das zu verarbeiten? Und entstanden ist es, dass die herausgebenden namhafte Comiczeichnerinnen und Autoren dann halt angeschrieben haben, meinten, ob sie nicht halt in einer Seite dazu was posten und schreiben können. Das sind halt selber betroffene halt Personen, die sich im queeren Spektrum verorten, aber halt auch einige, die nicht. Und das ist ein großes Sammelsurium und geht halt meistens dann unter die Haut. Die Themen sind Verarbeitung, gleichzeitig sehr viel Hass. Es geht in sehr großer Hinsicht halt auch Love is Love, Liebe ist Liebe und egal, welche Personen sich lieben, das ist dann halt ganz normal, natürlich und sollte kein Grund für Hass werden. Deshalb kann man nicht sagen, dass es explizit auf die eine oder andere Ebene geht, weil wenn das jetzt kein Schwulenclub wäre, einfach nur irgendein Club, würde da nicht sowas entstehen wie Love is Love und wir haben hier halt hier viele Coming-out-Geschichten oder wie Eltern reagiert haben. Teilweise ist es halt gut, aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch traurig, wo man sagt, okay, man braucht immer noch eine gewisse Art von Validierung, dass die gestorbenen, Ermordeten auch Menschen waren, die man dann halt irgendwie respektieren kann. Das erinnert mich damals in Hanau, als das passiert ist und die Eltern der Ermordeten auch gezeigt haben, die hatten alle Jobs. Weil ich dachte, die betonen das noch in ihrer Trauer zeigen zu müssen, oh ja, mein Kind war halt ein Mitglied dieser Gesellschaft wertvoll. Also im Sinne von zu sagen, egal, ob du erwerbsfähig bist oder nicht, ob du was für eine sexuelle Orientierung du hast, du bist halt wertvoll, um betraut zu werden. Das finde ich halt ein bisschen schade. Auf der anderen Seite des Buches von 2018, da sind halt noch ein paar Begriffe, die man heutzutage nicht mehr verwenden würde, wie transsexuell oder homophob statt homofeindlich. Aber ansonsten, das ist sehr, sehr hart. Sehr oft dieses Ungewissheit. Wie gehe ich damit um? Aber auf der anderen Seite auch sehr stark empowernd, weil wir haben hier Zeichnungen von Superman, der halt eine Regenbogenflagge hält. Und auf der anderen Seite sieht man eine Regenbogenflagge auf Halbmast. Und dann wie bestimmte Eltern mit ihren Kindern reden und sagen, das waren nur Menschen, die sich halt geliebt haben. Und das ist halt traurig. Und Sprüche von ehemaligen Ikonen wie Harvey Milk, dem Politiker, der schwule Politiker, der erschossen wurde. Von ihm ist halt auch ein Zitat. Es steht, sollte eine Kugel mein Hirn treffen, soll diese Kugel jedem helfen, sich zu outen. Und das ist sehr, sehr schön. Und das ist halt so kreuzend quer, ist es halt auch sehr intersektional, also von Mehrfachdiskriminierung betroffenen Menschen auch zusammengetragen, so dass wir auch Personen haben, die Kopftücher haben, unterschiedliche Hautfarben haben, alt sind, körperliche Behinderungen haben. Das ist so eine Hommage an Trauer und auch Traumabewältigung. Und vorne gibt's halt auch eine Liste von den Verstorbenen, die mit im Gedenken an aufgeführt wurde.
Und wir haben uns darauf geeinigt, auch um diese Opfer zu ehren, dass wir jetzt nach jeder Medienschau immer einen Teil der Namen vorlesen werden, damit sie nicht vergessen werden.
Ja. Stanley Almodovar der Dritte, Amanda Alver, Oscar A. Aracena Montero, Rodolfo Ayala Ayala, Antonio Devin Brown, Daryl Roman Byrd der Zweite, Angel L. Candelario Padro, Juan Chavez Martinez, Luis Daniel Conde, Corey James Connell. Die Schießerei hat vor 5 Jahren stattgefunden und dieses Jahr wurde Pulse, also dieser Gay-Club, zu einer Gedenkstätte und einem Museum umfunktioniert, um sich daran zu erinnern und sich halt für queere Rechte und aufzuklären und damit das halt nicht in Vergessenheit gerät. So, erste Medienschau.
Dann komme ich mal zur zweiten Medienschau. Wir bleiben tatsächlich beim Thema und wir bleiben auch beim DC-Label. Und zwar zeigt mir das Meer. Und da gibt's eine ganz kleine Geschichte zu. Eigentlich, ich bin ja quasi bei dir zu Gast hier in Berlin und wollte ein kleines Gastgeschenk mitbringen. Und ehe ich das schön verpackt habe, habe ich gedacht, guckst du mal schnell rein, ob das überhaupt was Gutes ist. Und dann habe ich es einfach durchgesuchtet, weil es, glaube ich, einer der besten Comics des Jahres ist. Also zeigt mir das Meer. Das ist eine im DC-Jugendlabel Inc. erschienene Mischung aus Coming-of-Age-Story und Coming-out-Story sowie die Superhelden-Origin-Story von Aqualad. Es geht um den jugendlichen Jake Hyde, der in dem kleinen US-Wüstenkaff Two's or Consequences in New Mexico lebt. Das könnte man tatsächlich kennen, denn in der Nähe wird der erste privat finanzierte Weltraumbahnhof gebaut oder ist schon gebaut worden. Jedenfalls ist sein Leben eigentlich wirklich vorherbestimmt, denn mit Maria hat er eine allerbeste Freundin, die heimlich ganz stark in ihn verliebt ist und die sogar ihre ganze Lebensplanung nach ihm ausrichten würde, damit sie gemeinsam in der nahegelegenen Uni studieren. Also es ist schon so ein bisschen eine toxische Beziehung, aber allein nur von ihr aus, weil er checkt das überhaupt nicht. Und Maria dagegen checkt nicht, dass er nichts von ihr will und dass er eigentlich schwul ist. Und irgendwann traut er sich quasi, sich so ein bisschen zu outen und traut sich, Kenny zu daten. Und das ist der offen schwul lebende Star des Schwimmteams. Und da passiert dann die Katastrophe, nämlich sie haben ein Date, außerhalb gehen sie ein bisschen wandern und dann kommt eine Sturzflut. Und eigentlich würden sie jetzt ertrinken. Aber plötzlich kann er das Wasser kontrollieren, weil er hat Superheldenkräfte, von denen er noch gar nichts wusste. Und das ist die Ausgangslage und dann passieren halt die typischen Dinge, die so in einer Coming-out-Geschichte immer drin sind. Also Jake muss sich seine Umgebung offenbaren, was halt gar nicht so leicht ist, denn manche Mitmenschen finden das jetzt gar nicht so toll. Und der interessante Twist ist halt, dass er sich quasi doppelt offenbaren muss, weil er halt nicht nur schwul ist, sondern auch noch Superheldenkräfte besitzt, die natürlich auch noch ein dunkles Geheimnis haben, aber es ist halt DC, da ist alles ein bisschen größer. Und wie gesagt, letztere, also die Superheldenkräfte, führen narrativ zu den größeren Verwicklungen. Immerhin sind wir halt in einem DC-Comic, bei dem auch mal Superman durchs Bild fliegt und auch ein paar andere Helden und Schurken aus dem Universum. Im Fokus steht aber, dass Jake sich zu seinen Gefühlen bekennt und die Umgebung quasi das akzeptiert irgendwann. Das Ganze wird sehr einfühlsam erzählt. Hier merkt man deutlich, dass es sich um eine Own-Voices-Geschichte handelt. Also klar, der Autor Alex Sanchez hat jetzt keine Superkräfte, also zumindest weiß ich nichts davon, aber er lebt wie die Hauptfigur als Mixed-Race-Schüler, Jugendlicher im eher ländlichen Südwesten der USA. Deswegen, die Geschichte ist so einfühlsam erzählt, dass ich beim Lesen dachte, das ist ja quasi wie das Blau ist eine warme Farbe für die Superhelden-Generation. Und was habe ich am Ende gelesen? Tatsächlich, die Autorin und Zeichnerin Julie Marot von Blau ist eine warme Farbe hat Zeit mir das mehr gezeichnet. Also hier gibt es tatsächlich eine Verbindung. Und sie macht das überaus eigenwillig, weswegen ich glaube, dass der in Anführungszeichen durchschnittliche Fan von DC Superhelden-Comics vielleicht nicht 100%ig glücklich sein wird. Denn sie malt zwar großartige Emotionen, also das ist wirklich ein Highlight, und bei so einer Geschichte ist es zweifelsohne am wichtigsten, aber das sieht schon wirklich sehr nach einer französischen Indie-Künstlerin aus, wenn du verstehst, was ich meine.
Nein.
Nein, verdammt.
Erklär es mir bitte nochmal. Was ist eine französische Indie-Künstlerin?
Also der Zeichenstil ist nicht, wie du so bei anderen Superhelden-Comics kennst, irgendwie sexualisiert, knallbunt, so in die Richtung und überheroisch, sondern realistisch.
Okay.
Als Gesamtpaket zeigt mir das mehr also vollkommen überzeugen und ich behaupte jetzt einfach mal mutig, das ist das Beste und Wichtigste von DC, was dieses Jahr erschienen ist oder erscheinen wird. Deswegen von mir eine ganz dicke Empfehlung und sorry dafür, dass ich jetzt gespoilert habe, was in deinem Geschenk drin steht.
Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich total drauf. Dankeschön.
Bitteschön.
Tevin Eugene Crosby. Deon Kadidra Drayton. Simon Adrian Carrillo Fernandez, Leroy Valentin Fernandez, Mercedes Marisol Flores, Peter O. González Cruz, Juan Ramón Guerrero, Paul Terrell Henry. So, kommen wir zu meinem nächsten. Elektro Krause, das ist von Patricia Eckermann, meine lieben guten Freundin und Kollegin, mit der ich Urban Fantasy Going Intersection zusammen herausgebracht habe. Das Buch ist gerade erschienen und es ist schwer, irgendwie in Worte zu passen. Es hat mehrere Ebenen. Es ist teilweise halt nur Coming-out-Geschichte, dann so ein Jugend-, aber halt auch irgendwie teilweise so ein Milieuroman. Gleichzeitig findet das halt 1989 statt und es geht halt um Geisterjäger. Cassie Krause ist halt schwarz, hat einen weißen Vater und eine schwarze Mutter und geht dann halt nochmal zurück in das Dorf, wo ihr Papa wohnt, und zwar die Rheinische Pampa. der als Elektriker arbeitet, um ihm halt irgendwie zu helfen. Und das geht halt nicht nur um die Sache, was die da erlebt in den 80er Jahren als schwarze Frau, weil das ist dann halt auch die Sexismus und Rassismus, das ist halt alles irgendwie ziemlich ineinander intersektional so total verworren. Und wie sie da halt irgendwie besteht und gleichzeitig sieht sie halt auch noch Geister, genauso wie ihr Vater, und es geht dann halt darum, Nazi-Geister zu jagen. Das ist aber halt vielmehr so ein schmückendes Beiwerk. Also meiner Meinung nach, es geht halt eher darum, wie diese Frau mit ihren Markierungen da besteht und führt uns dann halt eher vor, wie in ihren eigenen Worten Milchschnittenhausen Ende der 80er funktioniert hat. Und das ist meiner Meinung nach halt das Große, was dieses Buch herausbringt. Und der Punkt, was man dann halt irgendwie am Ende sagen kann, ja, das herrscht halt alles immer noch, weil die braune Brut von damals, die war halt niemals weg. Und das versucht sie dann halt auch mit der Allegorie der Nazi-Geister, die Ende der 80er immer noch da sind, darzustellen. Gleichzeitig werden halt auch andere Themen so angesprochen, die halt nicht nur auf Rassismus dann halt eingehen, auch auf Sexismus. Es gibt auch da queere Charaktere, wie deren Leben ist. Und auch sehr, sehr viel halt in Solidarität, wie sie dann halt alle untereinander, miteinander kommen, dann versuchen, gegenseitig da zu bestehen. Das liest sich sehr schnell und ich mag halt Patricias Art zu schreiben, das ist halt sehr, sehr schön. Und am Ende hat sie beim Dankeschön nochmal geschrieben, warum sie das gerade vorgezogen hat, weil ich weiß, dass sie halt in einem anderen Projekt saß. Und hier steht, ich wollte zwar was anderes schreiben, aber dann gab es mal wieder einen rassistisch motivierten Anschlag von Rechten auf People of Color. Und daraufhin das übliche Reaktionsmuster. Weiße, privilegierte PolitikerInnen und Personen des öffentlichen Lebens äußerten die üblichen Betroffenheitsbekundungen und in den Talkshows wurde diskutiert, wie es zu diesem Anschlag auf uns alle in Anführungsstrichen hatte kommen können. Und dieses Buch und Krause geben darauf eine eindeutige Antwort. Die braune Brut war nie weg. Mehr möchte ich dazu auch nicht spoilern. Es hat auch einen total coolen Cover und ja, holt es euch, Leute. Es ist toll. Frank Hernandez, Miguel Angel Honorato, Javier Jorge Reyes, Jason Benjamin Josaphat, Eddie Jamaldroy Justice, Anthony Luis Laureano Disla, Christopher Andrew Lainonen, Alejandro Barrios Martinez.
Dann bleiben wir mal bei Romanen, denn ich habe Postmortem, ein viktorianischer Krimi von Amalia Zeichnerin, jetzt hier dabei.
Ah, oh, cool.
Und die hatten wir tatsächlich sogar schon mal als Gästin im Podcast, wo sie das Konzept des Sensitivity Readings erklärt hat. Die Geschichte spielt 1878 und zwar, das ist jetzt ganz wichtig, in der Londoner Mittelschicht. Die ProtagonistInnen des Romans sind das Ehepaar Fox, welche ein Fotostudio betreiben, beziehungsweise, weil es in der viktorianischen Mittelschicht sehr traditionell zugeht, der Mann macht die Fotos und die Frau hält ihm den Rücken frei, indem sie so Hausfrauenkram macht. Der Kriminalfall beginnt gleich auf den ersten Seiten, als eine Kundin, nämlich die aufstrebende Opernsängerin Pauline, während eines Fototermins qualvoll erstickt, weil sie einen allergischen Schock erleidet. Das ist jetzt zwar ein kleiner Spoiler, aber wenn man so die Beschreibung der Symptome des Opfers liest und quasi explizit beschrieben wird, dass sie direkt vor dem Einsetzen der Symptome eine Nusspraline gegessen hat, dann ist die Todesursache doch schon ziemlich offensichtlich. Also zumindest für uns heutzutage, denn damals kannte man solche Allergien noch nicht und so rätselt das Ehepaar Fox erstmal sehr erschrocken vor sich hin. Selbst der Gerichtsmediziner, bei dem Frau Fox als ehemalige Krankenschwester manchmal aushilft, und es darf keiner wissen, weil es sich ja für eine Mittelschichtsfrau nicht gehört zu arbeiten, ist er ratlos und glaubt nicht, dass es sich um Mord handelt. Und das Leben läuft dann erstmal weiter, seinen ganz natürlichen Gang. Aber da Pauline und Frau Fox so ganz entfernte Bekannte sind oder waren, kommen die Foxes in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder auf das Thema zu sprechen. Und mit jeder neuen Information erhärtet sich der Verdacht, dass Paulines Tod doch ein Mord war. Der Krimi ist 250 Seiten dick und das leicht gekürzte Hörbuch, welches ich für meine Rezension hier genutzt habe, ist knapp 7 Stunden lang. Und es war tatsächlich gut, dass ich das Hörbuch hatte und nicht das gedruckte Buch, denn Postmortem ist jetzt kein super spannender Thriller, sondern eher ein sehr entspanntes Sittengemälde der viktorianischen Mittelschicht, bei dem halt zufällig noch jemand gestorben ist. Also es geht viel um die eigene Klasse, der man angehört und die entsprechenden Gepflogenheiten, denen man sich da unterwerfen muss. Also beispielsweise, wenn rauskommen würde, dass Frau Fox nach ihrer Heirat noch in der Gerichtsmedizin aushilft, dann könnten die sich nirgendwo mehr blicken lassen, weil nur arme Frauen nach der Heirat noch arbeiten müssen. Oder wie das Opfer Pauline, wenn man einfach mal so eine Liebelei anfängt, das wäre quasi der gesellschaftliche Tod. Diese ganzen sozialen Konventionen, aber auch der Stand der Technik von damals, werden von Amalia Zeichnerin wirklich gut verständlich und bildhaft beschrieben. Man merkt hier deutlich, dass die Autorin weiß, wovon sie hier schreibt. Schade ist halt nur, dass es für einen Krimi nicht so mega super spannend ist, aber als Nebenbei-Unterhaltung auf langen Autofahrten hat das Hörbuch für mich persönlich sehr, sehr gut funktioniert. Ob das jetzt beim Lesen des Buches genauso wäre, kann ich nicht sagen. Bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe aber schon mit der Autorin geschrieben und sie hat versprochen, dass das Ende des Jahres erscheinende zweite Buch der Reihe viel spannender sein wird. Bei Amazon hat Postmortem 3,8 von 5 Sternen. Das ist sogar noch einen Tick besser als die Wertung, die ich gegeben hätte, denn bei mir wären es sehr solide 3,5 von 5. Deswegen, gerade wenn ihr lange Autofahrten habt, probiert gerne mal das Hörbuch aus. Das ist wirklich eine schöne Nebenbei-Unterhaltung.
Aber es können auch Leute sich anhören, die kein Auto haben.
Nein, das geht nur, wenn du Auto fährst, sonst geht es nicht.
Ach, schade. Ich hätte mir gerne angehört. Na gut, schöne Grüße an Amalia, wenn du zuhörst. Brenda Lee Marquez McCool, Gilberto Ramon Silva Menendez, Kimberly Morris, Akira Monet Murray, Luis Omar Ocasio Capo, Geraldo A. Ortiz Jimenez, Eric Ivan Ortiz Rivera, Joel Ryan Paniagua, John Carlos Mendez Perez, Enrique El Rios Jr., Jean C. Nieves Rodriguez, Christopher Josef Sanferis. Als letztes habe ich halt hier eher so eine kleines Anthologie-Magazin, und zwar Queerwelten, das queer-feministische Science-Fiction- und Fantasy-Sie. Diesen Monat ist halt der 5. Ausgabe rausgekommen und das soll jetzt noch, wenn alles gut läuft, beim Achier Verlag ungefähr noch ein Jahr weitergehen und hoffentlich danach noch verlängert. Und ich würde jetzt generell mal halt irgendwas über Queerwelten sagen. Ich war halt auch beim zweiten mit einer Kurzgeschichte beteiligt und es ist halt eine Anthologie, in der in jeder Folge, in der in jeder Ausgabe 3 bis 4 Kurzgeschichten, manchmal auch mehrere drin sind und dann halt ein Essay, was sich dann thematisch mit der Szene beschäftigt. Bis jetzt gab es halt schon Sachen, die sich mit Cancel Culture beschäftigt haben, Repräsentation. Und dann gab es dann halt auch ein Essay, der in 2 Ausgaben kam, der übersetzt worden ist, der sich dann halt auch mit Rassismus und kultureller Aneignung dann beschäftigt. Und zwar von James Mendes Rodés, der jetzt auch mitverantwortlich sein soll für die Rollenspielentwicklung von Die Legende von Aang, Avatar, der letzte Luftbändiger. Und in der letzten Ausgabe gibt es ein Essay von Alex Brumm, auch bekannt als Alpaka.
Ah.
Und wo es halt um historisch korrekte Darstellung dann geht. Sie hat es dann halt verpackt. Sie nennt es historisch korrekte Drachenreiter. Und es geht darum, was kann eigentlich historisch korrekt bedeuten? Und wie sehr kann man sich dann darauf dann halt verlassen? Oder ist diese historische Korrektesse oder Korrektheit nicht ein eine Ausrede, um Sachen, die einem nicht gefallen, aus einer privilegierten Sichtweise nicht betrachten zu müssen. Und dann gibt es noch halt 3 Kurzgeschichten von Joel Rosenberg, Rebecca Westcott und Romy Wolf, die mir halt alle auch ziemlich gut gefallen haben. Und was mein Favorit in den letzten Ausgaben war, war Ritterchen Vulva von Jasper Nikolaisen. Das will ich gerne nochmal erwähnen, aber mehr möchte ich glaube, mehr spoilere ich nicht. Und natürlich von deiner besseren Hälfte, Elia Brandt, gab es auch ein Essay, Die Angst vor der Cancel Culture, die war richtig, richtig gut, die in der letzten, die in der vorletzten Ausgabe halt dabei war. So, zum Pride Month noch ein Hoch auf Queerwelten. Kauft es, Leute. Javier Emanuel Serrano Rosado, Edward Sotomayor, Gilmari Rodriguez Sullivan, Shane Evan Tomlinson, Martin Benitez Torres, Jonathan Antonio Camuy Vega, Frank Jimmy de Jesus Velázquez, Juan P. Rivera Velázquez, Luis S. Vielma, Luis Daniel Wilson Leon, Gerald Arthur Wright.
In der Hoffnung, dass man hiermit auch manche Personen aus der Nicht-RollenspielerInnen-Bubble vielleicht für das Hobby begeistern kann, die vielleicht über deine Bubble quasi zu diesem Podcast kommen, möchte ich als letzte Medienschau reden über das Pathfinder 2. Edition Starter-Set. Und ich habe ja seit über einem Jahr das große Privileg, mit einer Gruppe absoluter Rollenspiel-Einsteigerinnen zu zocken. Nicht gegendert, das sind alles junge Frauen. Und die freuen sich sehr über einen Like bei Instagram, also schaut mal in die Shownotes. Und bisher haben wir fast nur Beyond the Wall gespielt, weil es halt wirklich echt simpel ist. Aber manchmal brauchen wir sozusagen auch ein bisschen Fleisch auf den Rippen. Und daher haben wir die neue Einsteigerbox zur 2. Pathfinder-Edition ausprobiert. Was beim ersten Mal ziemlich frustrierend war, weil die Mädels gleich im dritten Raum gestorben sind. Aber als sie sich daran gewöhnt haben, dass man hier viel taktischer und vorsichtiger vorgehen muss, hatten wir alle richtig viel Spaß. Zur Spielwelt muss ich jetzt nichts sagen. Die ist halt typisches Fantasy mit Dungeons und mit Dragons. Aber die ist auch für das mitlieferte Abenteuer wirklich unwichtig. Es geht einfach im Prinzip darum, du hast ein kleines Dörfchen, das vom Fischen und vom Holzabbau lebt und da verschwinden Vorräte. Also müssen die SpielerInnen hinab in die Katakomben steigen, wo sie ein verzweigtes Höhlensystem mit allerlei Monster und Fallen finden und sich dann halt durchkämpfen. Das ist jetzt wirklich keine großartige Geschichte und auch sehr linear, funktioniert aber als das, was es sein will, ganz hervorragend. Denn der ganze Dungeon ist ein einziges Tutorial, bei dem man Schritt für Schritt die komplexen Pathfinder-Regeln lernen kann. Beispielsweise im ersten Raum gibt es gleich einen Kampf gegen ziemlich schwache Riesenratten, damit man schon mal die Kampfregeln kennenlernt. Also zum Beispiel Initiative und Würfelproben und Schadenswürfel. Im zweiten Raum lernt man dann die Attributsproben und kritische Würfelergebnisse, weil man eine Wand runterklettern muss. Und im dritten Raum voller Spinnennetze geht es dann um die Bewegung in schwierigen Gelände und um Rettungswürfe, weil da eine fiese Giftspinne sitzt. Und die hat damals beim ersten Versuch übrigens die gesamte Gruppe fertig gemacht. Danach wird es aber auch wieder ein bisschen leichter, wenn man erstmal an der Spinne vorbei ist. Wobei das grundlegende Regelsystem gar nicht so schwer ist, weil man einfach nur einen W20 plus Fertigkeitsbonus gegen den Zielwert wirft und weil man pro Runde lediglich 3 Aktions- und 1 Reaktionspunkt hat. Aber Pathfinder lebt halt von seinen vielen Zusatzregeln, beispielsweise für Deckungen, für Flankierungen, für Höhenunterschiede, für bestimmte Entfernungen, für bestimmte Verzauberungen, verschiedene Stadien, die du haben kannst. Es gibt ganz, ganz viele Zusatzregeln. Aber man merkt, dass sich diese Einsteigerbox wirklich bemüht, das komplexe Regelsystem leicht zugänglich zu machen. Beispielsweise, bevor man das Einsteigerabenteuer spielen kann, kann man die Regeln bereits in einem kurzen Solo-Spielbuchabenteuer lernen und generell gibt es überall viele Hilfestellungen, Beispiele und Anleitungen. Theoretisch kann man als Spielleitung also tatsächlich out of the box leiten, dann ist der Spielfluss aber ein wenig hakelig, weil man erst viel Text lesen muss. Und deswegen sollte man vielleicht das lieber vorher mal durchlesen. Aber auch die SpielerInnen kommen gut rein, weil man auf dem Charakterbogen auch wirklich viel erklärt bekommt. Das haben sich also wirklich bemüht. Das geht so weit mit den Erklärungen, dass beispielsweise auf der ersten Seite von jedem Charakterbogen draufsteht, was man da machen muss, wenn man diese Klasse spielt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt die Zauberin spielen willst, dann kannst du halt zaubern. Und wenn du den Kämpfer spielen willst, dann kannst du Monstern fett aufs Maul hauen. Man kann sich aber auch seinen eigenen Charakter erschaffen, der dann auch tatsächlich voll kompatibel ist mit dem Grundregelwerk. Es gibt halt lediglich Einschränkungen bei der Auswahl von Völkern, Klassen und Hintergründen. Und außerdem kann man sie nur bis Stufe 3 hochleveln. Aber da ist man schon mal ein bisschen beschäftigt mit. Also hier bekommt man durchaus einen hohen Gegenwert für die knapp 40 €, die die Box kostet. Denn neben dem Abenteuer sind noch enthalten ein 74 Seiten starkes Heldenbuch, ein 90 Seiten starkes Spielleitungsbuch, über 100 Pappaufsteller mit so kleinen Plastikfüßchen, eine doppelseitige Battlemap, die, wir haben es getestet, sogar ein komplett ausgekipptes Glas Cola aushält und mehrere Charakterbögen und Regelhandouts. Also, wenn du die Box das erste Mal in der Hand hast, dann denkst du vielleicht, boah, fuck, die ist übelst schwer, das ist bestimmt übelst komplex und es ist Pathfinder, es ist übelst komplex. Aber hier wird ja der Einstieg wirklich, wirklich einfach gemacht. Das heißt, wenn man mit Rollenspiel anfangen will und so wie meine Mädels eher so dem Dungeon Crawl Brettspielen zugeordnet ist und nicht so dem Theater quasi, dem Improvisationstheater, dann ist das eine richtig, richtig gute Empfehlung.
Okay, klingt ja ziemlich interessant. Ist das jetzt Pathfinder oder Pathfinder?
Oh Gott, ich und mein Englisch aus dem Osten. Ich habe keine Ahnung. Pathfinder.
Ich habe ja nie Pathfinder gespielt. Ich habe mir das auch nie angesehen. War auch eine der Sachen, die ich als in der Rollenspiel-Business-tätige Person mir irgendwann mal irgendwie angucken wollte. Genauso wie Midgard. Ich habe auch keine Ahnung von Midgard. Aber wie clear ist denn Pathfinder?
Zur ersten Edition gab es auch Comics. Und da gab es auch eine queere Liebesgeschichte in diesen Comics. Wie es jetzt in der zweiten Edition ist, kann ich dir nicht sagen. Ich vermute, die haben das jetzt nicht geändert.
Gut. Danke.
Dann bleiben wir mal beim Rollenspiel-Hobby, denn wir kommen jetzt zum Hauptthema und wir haben einen kleinen Mix, über den wir reden wollen, nämlich einmal über 2 Jahre Roll-Inclusive.
Ach Gott, ja. 2 Jahre, Entschuldigung.
Dann über Shitstorms und über Wokeness, das fließt alles so ein bisschen zusammen. Ich fange einfach mal an als Einstieg. 2 Jahre Roll-Inclusive. Hat sich irgendwas verändert? Hat es was bewirkt?
Ich frage mich gerade, ob das jetzt wirklich 2 Jahre ist. Ist das ja Ende 2019? Okay, es ist noch nicht ganz 2 Jahre, aber ja, bald. Puh. Ja, klar, du hast meinen Namen richtig ausgesprochen. Oder?
Ja.
Das ist, es ist sehr vermessen zu sagen, wir haben Roll Inclusive rausgebracht und das hat so viel gebracht. Oh, toll. Nee, klar, auf irgendeine Art und Weise. Schon. Also eine sehr schöne Anekdote. Vor 2, 3 Tagen hat Frank Reis, der neben Judith Vogt mit mir auch Herausgeber war, in unsere, wir haben noch eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, hey Leute, so eine Sprachnachricht, das ist was passiert. Er war bei einer Fortbildung, wo es halt um Psychologie und Rassismus ging und eine der Teilnehmenden hat gesagt, ja, und sie liest gerade, ihr Lieblingsbuch ist Roll Inclusive. Und dann hat er erzählt, was ist, und er fand es ganz toll. Und man denkt, okay, an Orten und Stellen kommen diese Dinge, was man nicht erwartet. Und ich habe das auch in unterschiedlichen Kontexten mitbekommen bei Webinaren, die ich selber gegeben habe, was halt mit Privilegien, Allyship zu tun hat, wo die Leute meinten, bist du der und der? Weil ich habe dieses Buch, ich denke, ach, sehr, sehr schön. Abgesehen davon, jetzt, ich merke das zum Beispiel, Menschen versuchen, meinen Namen mittlerweile immer neu auszusprechen, also richtig, weil sie teilweise auch Roll Inclusive gelesen haben. Es gibt ja halt auch ein Kapitel über die Namen. Es war jetzt letztes Jahr bei der Nordcon, dieses Jahr bei der Nordcon. Ich werde immer wieder gefragt, spreche ich das richtig aus? Und auch gleichzeitig sehr viele Anfragen sind dann halt irgendwie gekommen, wen könnten wir da anfragen, wir schreiben jetzt dieses Ding oder wir haben jetzt was übersetzt, kannst du mal gucken, ob es dann jetzt gendersensibel ist oder treten mir da jemanden auf die Füße, haben wir hier Rassismen verwendet. Das war alles sehr, sehr wenig irgendwie verbreitet im Vergleich zu früher. Das hat sich mittlerweile halt geändert. Ich meine, ich habe auch die letzten 2, 3 Folgen gehört von deinem Podcast, du genderst beim Reden. Das war vorher nicht so. Oder der Würfelheld gendert auf seinem Blog. Ich sehe das jetzt vermehrt sehr, sehr viel. Und da wird viel, viel mehr darüber diskutiert, ob wir vielfaltsensibel dann auch dort sind, in den Podcasts, in den Foren, auf den Cons. Und ja, ist ja auch einer der Punkte, warum wir, glaube ich, jetzt heute hier sind. Da hat sich einiges geändert. Da ist es teilweise sehr viel zum Positiven, aber der Backlash ist halt auch sehr groß, weil das zu einem sehr großen konfliktären Thema dann halt wird. Aber klar, ich möchte das nicht auf die, auf die Schulter zu klopfen und sagen, Gott hat mir das toll gemacht. Nein, sondern ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Es kommt halt immer noch Anfragen oder einfach nur mal eine Mail von Menschen, die ich gar nicht kenne, dass sie sich dann halt dafür bedanken, dass die überhaupt da sind. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich.
Und trotzdem gibt's aber immer noch anhaltende Diskussionen, Aufreger, Provokationen, Shitstorms. Warum ist es so?
Warte mal. Ich hole jetzt mein Buch mit dem Sinn des Lebens raus. Dann gebe ich dir den Grund dafür. Unverständnis. Dann halt nicht die Bereitschaft, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können oder die eigenen Bedürfnisse zu stark in den Vordergrund stellen oder auf die Bedürfnisse anderer nicht Rücksicht zu nehmen, Zeit, halt ökonomische Faktoren. Vieles hapert wirklich an der Zeit und auch an der Bereitwilligkeit. Und eigene Verletzlichkeit, die man dann hat irgendwie ernst. Und sehr viel Narzissmus. Also es gibt sehr, sehr viel Narzissmus auch in der Rollenspielszene, das wirst du selber auch wissen. Also wie es halt überall halt auch ist, hapernde Kommunikation und Bereitschaft mit den anderen sich auszutauschen oder die Bereitschaft nachzuvollziehen, wie es den anderen gehen könnte oder was man da selber falsch macht. Auch eine Fehlerkultur. Selber sich einzugestehen, dass man überhaupt Fehler machen kann und sie dann halt aber auch einsieht und dann nicht mehr nochmal macht. Und das fehlt dann halt alles. Das ist so ein gewisses, eine gewisse Opferhaltung ist da halt sehr stark dabei.
Eines der Schlagworte, was in diesem Zusammenhang ja immer wieder gebracht wird, ist Wokeness. Vielleicht erstmal ganz kurz, was ist denn Wokeness, bevor ich meine Folgefrage stelle?
Wokeness, okay, es ist teilweise auch so wie Awareness, aber Wokeness kommt aus dem englischen Wort woke. Das ist halt sowas wie erwacht, wach, im Sinne auch von so ein bisschen im Bilde bewusst. Und das ist, glaube ich, in den letzten 10 bis 15 Jahren ziemlich on woke geworden. Also Mode, das ist ein Begriff, der eine Person dann halt bezeichnet, der sensibilisiert ist für soziale Ungerechtigkeiten in diversen Formen, sei es Rassismus oder Sexismus und etliches. Und teilweise wird es dann halt auch so negativ belächelt als ein militantes, aktivistisches Eintreten, aber halt auch so performativ, was wir eben halt hatten mit dem Pride-Flaggen, dass es dann halt nur darum geht, so aktivistisch darauf irgendwie zu beharren, weil es irgendwie auch Mode ist, es zu tun. Man kann es so oder so sehen.
Und lass mich mal ganz provokant fragen, gibt es denn manchmal zu viel davon? Also ich will mal ein Beispiel geben aus meinem ganz normalen Podcast-Leben. Ich hatte zum Beispiel schon einige GästInnen, wo ich am Ende was rausschneiden musste, weil es für sie persönlich nicht woke genug war, was ich oder was sie erzählt haben. Also beispielsweise nur ein Beispiel, das jetzt mal ganz leicht zugespitzt zusammengefasst wird, ging es mal darum, dass ich erzählt habe, dass mir befreundete Twitch-StreamerInnen, also sowohl Männer als auch Frauen, berichtet haben, dass hübsche Frauen auf Twitch einen deutlichen Vorteil haben gegenüber nicht als normschön geltenden Menschen, also egal welchen Geschlechts, wenn sie viel Geld abkassieren wollen. Und hinterher wurde ich dann gebeten, den Part rauszunehmen, weil damit ja die grundlegende Benachteiligung von Frauen nur unzureichend gewürdigt wurde. War das schon zu viel? Hätte ich das rausschneiden müssen?
Hast du's?
Gemacht habe ich. Ich möchte, dass meine Gäste sich wohlfühlen, meine Gästinnen.
Aber du warst anderer Meinung?
Ich fand, wenn ich das Erleben von anderen Leuten wiedergebe, hätte ich das drin gelassen, ja.
Ich denke, in diesem Kontext dann ist das halt so ein Abwägen. Du wolltest, dass dein Gast, deine Gästin sich halt wohlfühlt. Das ist dann halt persönlich bedingt. Wenn dein Gast, deine Gästin sich da nicht wohlfühlt, dann musst du dann halt selber die Entscheidung treffen. Allgemein, sowas wie zu viele Wokeness gibt es nicht. Also wir haben halt hier einen Kontext. Das ist genauso wie, gibt es zu viele Menschenrechte? Gibt es zu viele Freiheiten oder gibt es zu viel Würde? Das ist halt eine Frage, die genauso bescheuert ist, so wie gehört der Islam zu Deutschland? Was ist, wenn ich das mit Nein beantworte? Werde ich jetzt ungefähr fortgejagt? Ist das Blödsinn? Die Frage ist, wer fühlt sich in welchem Kontext dann halt wohl und wo bin ich dann halt bereit, da Zugeständnisse zu machen? Das würde ich jetzt nicht allgemein nehmen, sondern der Persönlichkeit. Es kann sein, dass die Gästin frühere Erfahrungen hat und da halt andere Traumata sind oder bekannte Menschen, dass sie das nicht mit sich in Verbindung bringen möchte. Ich merke das bei mir sehr oft. Ich achte sehr stark halt auf die Aussprache. Egal, wo ich bin, ob ich als Teilnehmender bei einem Webinar bin oder ob ich selber gebe, weil ich bin diversity Trainer. Ich gebe diskriminierungssensible Sprachworkshops und da kann ich nicht über bestimmte Sachen hinwegsehen. Und ich denke, nein, da habe ich Bauchschmerzen. Wie mein Gegenüber das halt irgendwie auch betrachten möchte. Da würde ich dann halt selber gucken, warum gefällt es mir nicht? Man könnte das hier halt auch mit diesem Nachsatz, was du gesagt hast, irgendwie reinbringen. Das soll aber nicht bedeuten, dass wir halt die allgemeine Benachteiligung von Frauen reinbringen. Weil genau das wird dann halt auch mir wieder erzählt, wenn weiße Frauen und schwarze Frauen, ich meine, dass der weiße Feminismus halt auch die schwarzen Frauen, die Chicane-Frauen, und halt auch andere Nicht-Cis-Männer nicht eingeschlossen hat. Das bedeutet nicht, dass man über bestimmte Sachen nicht das irgendwie aussprechen kann. Da einfach mit einem Beisatz noch halt irgendwie da erklären.
Aber gehen vielleicht manchmal diese Wokeness-Diskussionen am wahren Leben vorbei? Also quasi werden sie manchmal in so einem intellektuellen Elfenbeinturm geführt, beispielsweise auf Blogs und auf Twitter? Beziehungsweise, um die Frage fortzuführen, entwickelt sich die Diskussion manchmal schneller weiter, als das der in Anführungszeichen typische Mensch auf der Straße mitbekommt und dadurch werden aus Unwissenheit Shitstorms produziert. Ich möchte wieder ein konkretes Beispiel geben. Du hast ja vorhin quasi die Vorlage geliefert. Und zwar einmal, ich komme ja aus der tiefsten Provinz, da hat man jetzt irgendwann mal gelernt, was LGBT bedeutet. Aber mittlerweile sind wir ja schon bei LGBTQIA2S+. Oder vielleicht jetzt ein ganz konkretes Beispiel auf deine Medienshow bezogen. Mittlerweile haben wir uns ja als Gesellschaft weitestgehend darauf geeinigt, dass Love is Love ist. Aber letztens habe ich zu Beginn des Pride Months einen sehr wütenden Twitter-Thread gelesen, den ich für euch natürlich in die Shownotes packe, dass Love is Love eigentlich total queerfeindlich ist. Also da ist schon die intellektuelle Diskussion weiter, als es angekommen ist, im Anführungszeichen beim kleinen Mann, bei der kleinen Frau. Und wenn die das dann sagen, gibt's von manchen Seiten einen Shitstorm. Ist das so? Also ist die Diskussion darum manchmal zu intellektuell und geht nicht darauf ein, wie weit das Wissen in der breiten Masse ist?
Teilweise ja, teilweise nein. Das ist wieder so eine Jein-Geschichte, weil man kann alles zu intellektualisieren und das hat jetzt nicht nur mit der Wokeness zu tun, sondern generell halt in jeder anderen Ebene halt auch. Ich gebe jetzt mal selber ein Beispiel aus der Rollenspielblase, wo als das letztes Jahr zum Beispiel das N-Wort ging. Ich habe ja einen schwarzen Patensohn. Und wenn ich da halt mit dieser ausschließlich weißen Blase von Rollenspielerinnen immer wieder diskutiert habe, dass ich das nicht möchte, gab es einfach unglaublich viel Backlash. Total, das darf nicht aus den Büchern rausgehen, da können sowas tun. Das sind alles Menschen, die weder schwarze Kinder haben, noch irgendwelche Leute in ihrem Umfeld, aber die haben darauf beharrt, das zu tun. Und eine von denen sagte halt auch, man muss es auch edukativ sehen. Man kann nicht jedem, der das N-Wort benutzt, einfach mal auf den Maul fahren, weil das bringt ja gar nichts. Anstatt sich über die Wörter auszutauschen und sich darüber zu ärgern, sollten wir doch lieber gucken, dass die strukturellen Werte sich ändern, damit es den Leuten besser geht. Kann man nicht beides machen? Und da kommt der Ausschlag, dafür haben wir keine Zeit. Natürlich, wenn man sich die Zeit nimmt, ist sie da. Man kann dadurch halt alles dann halt kaputt reden. Genauso geht's auch, warum müssen wir zum Beispiel jetzt gendergerecht sprechen? Was hilft das den Frauen jetzt in der Markt? Da haben sie jetzt mehr Rechte? Ist der Gender Pay Gap dadurch jetzt irgendwie überhoben? Also sollen wir es dann am besten auch weglassen? Nein. Und da ist dann halt dieser Krux. Ein ganz bekanntes Beispiel ist halt zum Beispiel Carola Rakete, die bei Sea-Watch auch mal kriminalisiert wurde, weil sie dann halt Geflüchtete aus dem Meer gerettet hat. Und sie hat Dreadlocks. Und da wurde sie halt damals ziemlich angegriffen, weil sie halt kulturelle Aneignung dann betreibt. Und man denkt, okay, das mag sein, das stimmt. Aber in diesem Fall geht es darum, dass derailed. Die Frau kann jetzt da Dreadlocks haben, das kann man dann kritisieren, aber das ist dann halt ein anderes Thema, was vom normalen Thema ablenkt. Sie hat Menschen gerettet und dafür wird sie dann halt kriminalisiert. Es geht darum, dass wir den Fokus darauf legen. So kann man das sehen. Diese Love-is-Love-Geschichte, wenn man es jetzt mit Black Lives Matter dann halt zusammenlebt, gibt es immer so All Lives Matter. Okay, dann wird aber da von meinem Schmerz oder von den Schmerzen der Personen, die Schwarzen, dann halt irgendwie abgelenkt. Man sagt nicht, dass halt weiße Leben nicht unwert sind, aber in dieser strukturellen Gesellschaft sind aber die Leben von schwarzen Menschen nicht so wertvoll wie weiße, auch wenn man das nicht offen zugibt. Und genauso ist es mit Love is Love. Es gibt halt Menschen, die sagen, nein, meine Liebe ist nicht so wie eure Liebe. Meine Liebe ist halt anstrengend. Für meine Liebe musste ich kämpfen. Für meine Liebe wurde ich angespuckt, ins Gefängnis gesteckt oder in bestimmten Ländern auch von Dächern runtergeworfen. Deshalb ist es immer so, Liebe ist Liebe. Nein, ist es nicht. Du musst es für deine Liebe nicht kämpfen, wenn du nicht queer bist oder diese heteronormativen Privilegien dann halt genießt. Daher kann ich das dann halt verstehen. Das ist dann halt immer kontextuell gebunden. Ich kann sagen, love is love, wenn ich die Rechte aber nicht habe. Ich bin in einer privilegierten Position, jetzt in meinem Alter mit 40, in einer Beziehung, und aber mit 16, 17, das wäre für mich halt eine Illusion. Ich wünschte love is love, aber es ging nicht. Daher, es gibt nicht so viel Wokeness. Wenn man das dann halt irgendwie runterbricht, wäre es dann halt auch so, jetzt hab dich nicht mal so, du bist aber zu sensibel, das geht mir aber zu weit. Nein, das geht dann halt in so einen Backlash, dass man die Betroffenen noch halt irgendwie selber beschämt für ihre Bedürfnisse, die sie dann halt irgendwie aussprechen. Hilft dir das, Philipp?
Ja. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Shitstürme geredet. Gibt's die denn eigentlich wirklich? Oder wollen wir einfach manchmal nicht mit anderen Meinungen konfrontiert werden und empfinden das als Shitstorm?
Okay, dann gehen wir erstmal auf drauf, was Shitstorm überhaupt ist. Also Shitstorm kommt halt aus dem Englischen. Shit ist scheiße, falls jemand das nicht wusste. Und Storm heißt Sturm. Und das kommt halt aus dieser, es gibt, Gott, diese Redewendung im Englischen, wenn the shit hits the fan. So, wenn halt irgendwie alles explodiert, wenn Chaos ausbricht. Und davon hat sich das dann halt abgeleitet. Und Shitstorm ist hier die Bezeichnung auf eine Aktion, eine Reaktion von der Öffentlichkeit, die dann halt Entrüstung beinhaltet. Die kann, muss nicht, kann aber halt irgendwie angreifend, beleidigend, aber halt auch vom Thema ablenkend sein. Die Sache ist, wenn man das dann als Shitstorm bezeichnet, klingt das meistens so, als wäre das ein unverdienter Angriff. Und das ist dann halt auch so ambivalent. Ich würde das nicht mehr als Shitstorm bezeichnen. Wenn da irgendwo Antimuslimisches gesagt wird oder gegen Queere was gesagt wird, dann ist das, was da kommt, als Entrüstung gerechtfertigt. Das ist kein Shitstorm, weil das entwertet das. Das ist eine Protestwelle, das ist eine Empörungswelle und das ist Entrüstung. Daher, ich benutze den Wort Shitstorm nicht mehr. Da muss man dann halt gucken, ist sie verdient oder ist sie nicht verdient? Unverdiente Shitstorms, das ist jetzt gerade aktuell bei Caroline Emke zum Beispiel passiert, die wegen einer Aussage in so rechte Ecke gedrängt wird. Sie würde dann halt antisemitische Sachen tun, was total aus dem Kontext gegriffen ist. Das ist in dem Punkt halt ein Shitstorm, weil sie nicht gerechtfertigt ist. Da muss man dann halt gucken. Aber das ist halt auch eine Sichtweise der Beteiligten. Ich kann als Pegida-Anhänger das immer noch als Shitstorm sehen, wenn irgendwelche muslimischen Gemeinden sagen, dass das, was ich sage, falsch ist. Ist das das denn?
Das ist falsch, was Pegida sagt.
Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, ich habe alles beantwortet. Oder fehlt noch was?
Wir gehen ja noch weiter. Okay. Und zwar zur vorvorherigen Frage noch ein bisschen zurückgehend. Shitstürme werden ja oft in Zusammenhang gebracht mit Cancel Culture. Nun haben wir in einer der letzten Podcast-Folgen ja Cancel Culture schon beerdigt. Also zumindest so, wie sie von der Mehrheit wahrgenommen wird. Aber kann die Angst vor Shitstürmen nicht trotzdem dazu führen, dass die Leute sich weniger positionieren? Also ich habe hier wieder mal ein konkretes Beispiel mitgebracht aus meinem Podcast-Erleben. Ich habe eine befreundete Internetaktivistin, die auch schon bei uns zu Gast war ein paar Mal und die sich immer gegen Rassismus beispielsweise eingesetzt hat und die dann mal einen, in Anführungszeichen, in dem Fall Shitstorm bekam, weil sie ein schwarzes Meme gepostet hat und ihr digitales Blackfacing vorgeworfen wurde. Und seitdem ist sie wesentlich zurückhaltender und da frage ich mich, ob das jetzt wirklich der guten Sache genützt hat, sie dafür anzukreiden.
Ja klar, natürlich. Okay, nehmen wir das mal wieder auseinander. Sie hat einen Fehler gemacht, das hat sie eingesehen, jetzt lernt sie daraus. Das bedeutet, sie strukturiert sich neu, macht sich Gedanken darüber, was sie benutzt, was sie nicht. Sie muss sich da halt irgendwie neu justieren. Und wenn sie dann irgendwann wieder dieses Gefühl hat, in sich selber zu wohnen und das dann halt irgendwie richtig macht, dann wird sie weitermachen. Das ist aber halt auch eine Fehlerkultur. Ich mache irgendwas falsch, dann beschäftige ich mich damit, dann gucke ich, ob ich dann halt alles richtig tue und nicht. Und das gibt immer so eine Rückzugsphase. Und danach kommt man da rein. Warum soll es was Negatives sein? Es ist genauso wie mein Beispiel immer, was da kommt, ist sehr viele Männer, das merke ich halt auch in meinen Webinaren, wenn es irgendwie um Diskriminierung geht, haben Angst, überhaupt noch mit Frauen zu reden. Sag, oh Gott, MeToo, ich will nicht allein sein mit einer Frau. Sind die Frauen daran alleine schuld? Hat MeToo jetzt den Männern das alles kaputt gemacht, die Armen? Die sagen, ich traue mich nicht mehr, was zu schreiben. Oh, das hat der guten Sache nicht gedient. Ich meine, was ist das für eine verquerte Sichtweise? Da geht man wieder in die Opferhaltung. Ich habe andere Leute verletzt, weil ich was Rassistisches, Diskriminierendes gemacht habe. Jetzt bin ich beleidigt, ziemlich in die Ecke und ich traue mich nicht mehr, was zu sagen. Dann ist das gut so. Dann trau dich nicht. Dann warte, bis du wieder weißt, was du sagst. Und das ist völlig in Ordnung.
Dann ist es quasi eine schöne Überleitung. Und zwar, angenommen, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Wie gehe ich damit um? Du hast dazu ja einen sehr langen Blogartikel geschrieben. Ich habe einen Shitstorm provoziert, weil ich irgendwas total Dummes gesagt habe. Aus Versehen oder mit Absicht. Sagen wir mal aus Versehen. Wie gehe ich jetzt damit um?
Meinst du jetzt als Blogger, als Person oder in den sozialen Medien?
Egal. Also ist das unterschiedlich? Wenn ich jetzt als Philipp privat was falsch sage im Verhältnis zu Philipp der Blogger, im Verhältnis Philipp der Podcaster, Philipp der Twitterer, macht irgendwas falsch. Ist da generell erstmal eine Maßnahme?
Es gibt ja bei dir keine Grenze. Du bist ja alles. Also du bist egal, was du schreibst, ob du sagst, es gibt ja sehr viele Journalistinnen, aber wir kennen ja auch aus Arbeit Kolleginnen aus dem Rollenspielbereich, die sagen, nur meine eigene Meinung oder auch mir, das ist nie nur meine eigene Meinung. Das ist dann halt immer verbunden mit dem, wo du arbeitest, was du tust und du stehst halt für diesen Podcast, du stehst für diesen Blog. In deinem Fall bist du halt eine öffentliche Institution. Du kannst nicht mehr zurückziehen und sagen, das ist nur meine Meinung. Weil da musst du dich dann halt professionell verhalten. Erstens, klar, schnell agieren. Es gibt halt diese Punkte von, was ist passiert? Dann halt akzeptieren, nicht gegenfeuern und sich dann mal halt überlegen, was man falsch gemacht hat und dazu dann halt stehen. Und danach dann halt erstmal sagen, okay, ich guck, was da Sache ist und dann in Ruhe darüber nachdenken, was man dann halt falsch gemacht hat. In deinem Fall, du bist ja halt eine Einzelperson. Deshalb liegt es dann halt alles irgendwie bei dir. Wenn es dann halt eine größere Organisation wäre, wie bei einem Forum oder halt ein Rollenspielverlag, da geht es dann halt darum, auf welchen Kanälen sagen wir halt was, sagen wir halt überall dasselbe, sind wir klar in unserer Kommunikation und das Allerwichtigste ist, entschuldigen wir es wirklich oder versuchen wir weiterhin halt Sachen zu verschleiern. Ich meine, man kann ja alles sehr viel verschlimmbessern. Das haben wir bei Wege der Vereinigung gesehen, als die Erklärung da kam von Ulysses, was extrem irgendwie nach hinten gegangen ist, wo man sich dann selber in die Opferhaltung gesetzt hat. Oder halt bei der Entschuldigung von SK Podcast nach meinem letzten Blog, wo Lena Richter das dann halt irgendwie sehr gut analysiert hat. Da muss man dann halt aufpassen. Wirklich Position beziehen und dann halt Verantwortung übernehmen. Ja, ansonsten, solange man da transparent bleibt und danach sagt, was für Schritte man jetzt eingeht, um das halt wieder gut zu machen oder halt nicht in Zukunft wieder zu machen, ist alles in Butter. Also die Einstellung, dass man Fehler machen kann, ich glaube, das ist auch was sehr, sehr bei sehr vielen geht. Viele sind von sich sehr von enttäuscht und empört und total geschockt, dass sie mal was gemacht haben. Sie können es mit sich selber nicht vereinbaren. Da ist so ein gewisser Perfektionismus dabei. Teilweise auch mit Narzissmus, wo man sagt, hey, ich habe Scheiße gebaut, also mache ich das nicht nochmal. Und dazu kann ich dann halt stehen. Da kann man nur daraus wachsen.
Und wenn ich quasi einsehe, ich habe einen Fehler gemacht und ich entschuldige mich aufrichtig, muss ich dann auch in irgendeiner Art und Weise quasi Buße tun oder einfach reicht's, wenn ich für mich weiterbilde, um zu lernen, was ich falsch gemacht habe, um es nicht nochmal zu tun?
Das liegt halt wieder vom Kontext. Wir hatten ja vor, oh Gott, 5 bis 10 Jahren Barilla, wo sie ziemlich gegen Regenbogenfamilien, auch so ein Wort, sich negativ geäußert hat. Die meinten, die wären lieber, wenn halt irgendwie klassische Normfamilien macht, die würden ja halt ihre Sachen halt für die machen. Wo dann kam, okay, wir setzen jetzt halt aber halt mal uns für Diversität ein, dann haben wir halt auch mal diese queere Woche etc. Es geht halt um eine gewisse Art und Weise Imagepflege. Solange das dann halt authentisch ist, dann reicht es. Du musst nicht jedes Mal ein Büßergewand anziehen und sagen, da ich das falsch gemacht habe, mache ich jetzt das und dies und bla. Es geht auch nicht darum, aus den eigenen Fehlern Profit herauszuschlagen oder sich halt irgendwie extrem positiv darzustellen, sondern zu sagen, hey, ich habe daraus gelernt, jetzt mache ich das. Punkt. Da muss man nicht weiter sich noch mehr nach außen exponieren und immer wieder beteuern, dass man ja halt dazu gelernt hat, nur wenn es dann halt wichtig ist.
Und mal von der anderen Richtung, was soll ich denn nicht machen? Also ich weiß, es gibt eine ganze Reihe an falschen Abwehrtechniken. So, ich weiß ja zum Beispiel No-Pology und Tone-Policing. Was ist das alles und warum sollte ich das nicht tun?
Also No-Pology ist halt eine Variante, ein Statement zu geben, ohne sich wirklich zu entschuldigen. Ich gebe immer dieses Beispiel, es tut mir leid, wenn du mich von meinen herzlichen Grabschern an deinem Busen sexuell belästigt gefühlt hast. Was ist das für eine Aussage? Im Sinne von, es tut mir leid, dass ich dich sexuell belästigt habe, ist was anderes, als wenn du dich so gefühlt hast. Da wird die Verantwortung halt auf das Opfer gelenkt. Ich kann ja nichts für deine Gefühle. Und das ist halt total fatal. Das hört man halt sehr oft. Also wenn jemand sich so angesprochen gefühlt hat, das war nicht unsere Absicht. Es ist egal, was eure Absicht war. Einfach nur explizit sagen, das tut mir leid. Ich könnte auch genauso gut sagen, es tut mir leid, dass der Baseballschläger deinen Kopf zertrümmert hat. Wenn du dich so fühlst, das war nicht meine Absicht. Wenn du dich geschädigt fühlst, etc. Darum geht's. An Apology ist halt explizit, also das Gegenteil von an Apology ist explizit zu sagen, ich habe Fehler gemacht, ich übernehme die Verantwortung. Bei an Apology wird es dann halt immer auf die Rezipienten abgewälzt, die dann halt negativ rüberkommen. Es geht darum, angeblich kein Gesicht zu verlieren und keinen Fehler zuzugeben. Und das ist fatal. Da nimmt man halt die Betroffenen nicht ernst, da nimmt man die Kritik nicht ernst und da verliert man dann auch jedwede Art von Sympathie. Das ist das, was zum Beispiel SK Podcast damals gemacht hat. Tone Policing ist die Kritik, die angebracht wird, wegen ihrer Form, wie sie angebracht wird, in den Fokus zu ziehen und halt nicht das, was kritisiert wird. Ein Beispiel, wenn ich meinen Bruder anschreie, weil er unsere Oma erstochen hat. Wie konntest du das nur tun, du Wichser? Und er sagt, was, wie konntest du mich nur Wichser nennen? Ich bin beleidigt, ich werde nie wieder mit dir reden. okay, darum geht's jetzt hier nicht. So, dass der Fokus, oh, die erstochene Oma ist jetzt aus dem Fokus geraten, weil es anscheinend viel wichtiger ist, das, was ich gesagt habe und wie es bei dem Täter in dem Moment dann halt irgendwie ankam. Das ist genauso, wie man kennt ja auch diese These von Angry Black Women. Schwarze Frauen sind halt immer wütend, denen kann man nichts sagen. Oder wenn Betroffener mit Betroffenen kann man ja nicht ruhig reden, sie sind immer sehr wütend oder emotionalisieren das. Dieses Gefühl von, dass man nicht emotional sein soll. Im Sinne von, oh, du hast mich jetzt gerade angespuckt, komm, ich lass mich mal bitte darüber dir erklären, wie schlimm das war, was soll denn der Bullshit? Und da geht es dann halt darum, Tone-Policing ist einfach eine Methode, den Schwerpunkt abzulenken. Und kurz gefasst heißt es, kritisiere mich bitte auf eine Art und Weise, die ich ertrage und die ich von dir hören möchte, nicht wie du es möchtest. Und das ist eine andere Art von Degradierung, Erniedrigung und nicht ernst nehmen.
Um jetzt nochmal den Bogen ein wenig zu unserer Zielgruppe zu schlagen, wie ist das denn, wenn ich zum Beispiel in einer Organisation oder in einer Firma Mitglied bin, die Firma hat ein Fehlverhalten, bei dem ich aber persönlich nicht betroffen bin, sollte ich dann trotzdem mich schon mal positionieren oder eher schweigen? Beispielsweise, nehmen wir mal an, ich bin gewesen freier Mitarbeiter von Ulysses oder so oder bin Büroschreibkraft, habe nie irgendwas bei Wege der Vereinigung gemacht und dann gab es aber das Problem mit Wege der Vereinigung. Sollte ich dann trotzdem schreiben, ich bin zwar nur eine Schreibkraft, aber ich finde es auch nicht gut. Oder ich habe damit nichts zu tun und deswegen sage ich lieber nichts. Oder anderes Beispiel, um deine Bubble ein bisschen abzuholen, zum Beispiel der Pan e.V., der macht nicht Sachen, die nicht toll sind, ich bin aber da Mitglied. Sollte ich sagen, nö, ich will jetzt aus Protest raus aus dem Pan e.V. oder soll ich sagen, ich versuche aus dem Inneren heraus, irgendwie, indem ich mich positioniere, da was zu ändern und mich darzustellen?
Hier sind jetzt wieder zwei unterschiedliche Ebenen. Wenn ich angestellt bin bei einem Rollenspielverlag, bin ich in einem Angestelltenverhältnis. Es geht darum, was steht in dem Vertrag? Was für Möglichkeiten habe ich da, irgendwie etwas zu verändern? Also das sehe ich sehr oft auch in meinen Webinaren, wo Leute kommen, ich will ja auch diskriminierungssensibel umgehen, ich will ja auch mehr Diversität einbauen, aber die Human Resources machen das nicht oder das können wir nicht etc. Was kann ich denn tun? Das ist diese Frage, wie weit geht meine Macht? Und auf der anderen Seite hat es dann Konsequenzen für mich, wenn ich öffentlich mich dazu äußere. Und gehen diese Konsequenzen halt auf was für eine Ebene? So, in der Firma werde ich dann halt gemobbt oder ausgeschlossen. Geht es darum, dass ich dann dadurch meinen Erwerb verliere? Habe ich drei Kinder und einen kranken Vater, der auf mein Geld angewiesen ist? Wenn ich das ausspreche, will er nicht auf der Straße und weiß nicht, was mit ihm umgehen soll. Das sind dann halt immer Faktoren, die man irgendwie mit bedenken muss. Da ist die Frage, ja gut, was kann ich mit mir in diesem Moment vereinbaren? Erstens, möchte ich überhaupt für so eine Organisation noch tätig sein? Und es geht ja auch darum, soll ich solidarisch sein, nur in meiner Freizeit mit meinen Freundinnen, aber beim Arbeiten mit meinen Arbeitskollegen halte ich meine Fresse, wenn sie dann halt gedisst werden. Und das muss man selber mit sich dann halt ausmachen, aber auch mit den Konsequenzen dann halt im Privaten und aber halt auch in der Öffentlichkeit dann halt leben. Da gibt's kein das oder dies. Weil wenn ich nicht zu beißen habe und ich denke, okay, ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, ist die Frage, ob es dann wirklich der Wahrheit entspricht oder nicht, dann sieht man, was mache ich, was nicht. Aber das kann natürlich auch privat zu Brüchen führen, zu Personen, denen man keine Hilfe da angeboten hat. Also ich kenne das halt auch aus meinem Privatleben, nicht nur selbst, halt auch mit meinem Beziehungspartner, was gerade alles passiert. Oh, ich muss mich selber schützen, auch wenn ich mich jetzt mit Rassisten zusammentue, aber wenn ich das anspreche, verliere ich meinen Job. Bei Pan e.V. ist es wiederum eine ganz, ganz andere Ebene, wenn man da halt Mitglied ist. Man ist da Mitglied, weil man einen Verein unterstützen möchte, die für die Belange, Bedürfnisse und Interessen seiner Mitglieder dann halt sich einsetzt. Wenn ich aber das Gefühl habe, mein Gott, da wird mir überhaupt nicht geholfen oder da muss ich mich auch noch erstmal erklären und sagen, dass ich wichtig genug bin, dass meine Bedürfnisse bitte auch beachtet werden, auch wenn ich nicht weiß bin, dann ist die Frage, was habe ich denn noch verloren? Und dann, die Leute, die aber noch weiterhin darin bleiben, sind dann natürlich auch dazu verpflichtet, wenn sie mit mir noch befreundet werden wollen, mir eine Erklärung zu geben, dann sind sie dann noch da. Ein ganz gutes Beispiel, sehr oft passiert es halt mit Sexismus oder sexuelle Belästigung von Frauen am Arbeitsplatz, wo alle, die dann halt das ansprechen, dann werden sie halt ausgeschlossen, dann verlieren sie irgendwann ihren Job und Kolleginnen sagen immer, ich verstehe dich sehr gut, aber die bleiben weiterhin halt bei der Arbeit. Die sagen, ja, ich weiß ja, aber an deiner Stelle würde ich es auch tun. Okay, dann hört jetzt deine Solidarität hier auf. An meiner Stelle würdest du es tun? Und warum befürwortest du das denn noch? Und das ändert sich oft halt in dem privaten Bereich, da geht es dann halt kaputt. Beim Verein, was habe ich von diesem Verein? Möchte ich einen Verein unterstützen, der in dem Fall auch Diskriminierung keinen Einhalt gebietet und da hat auch sich nicht offen positioniert, weil ich weiß, dass mit mir sind zeitgleich mehrere POC dann halt irgendwie ausgetreten, hat auch andere aus Solidarität, die nicht rassifiziert sind. Und es gibt immer noch halt Freundinnen, wenn ich mit denen rede, die entweder sehr emotionalisiert reagieren oder das Gefühl haben, das überfordert sie, sie wollen damit nichts tun haben, weil das ist so eine Harmoniesucht. Aber das hilft dann am Endeffekt nicht, weil wo bleibt die Solidarität? Wenn es hart auf hart kommt, falle ich dann halt auf. Das bringt nichts. Das ist so eine gewisse Komplizenschaft. Ich heiße das zwar gut, aber ich möchte weiter noch von diesen Kontakten profitieren. Deshalb schweige ich dazu. Genau das hatte ich jetzt zum Beispiel auch beim Uhrwerk Verlag, wo viele ehemalige Mitautorinnen dann halt sich entweder überhaupt nicht geäußert haben. An deiner Stelle verstehe ich es. Da denke ich dir, das bringt mir aber nichts. Weil ich bin von den ganzen Ressourcen gekappt. Ich habe nicht mehr diese Kontakte. Ich habe nicht mehr diese Möglichkeit, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ich werde nicht mehr zu Bielefeld eingeladen. Aber das Ganze wird dann halt irgendwie geschwiegen werden, weil der Verlag ist jetzt wieder rein weiß. Die Freunde, das ist halt alles da. Da kann das halt alles über weitergetragen werden. Und sie haben das Privileg, nicht über sowas reden zu müssen. Aber das ist nun mal mein Alltag. Und wie schade sie das halt alles finden, dass es das strukturell so weitergeht, das befürworten sie, indem sie sich nicht offiziell öffentlich dazu dann halt Stellung beziehen. Und genauso ist es jetzt halt auch mit Pan. Da kommt die Erklärung, ich denke, vielleicht ändert sich was. Ich habe ein paar Gespräche geführt. Dann denke ich, und was hat sich geändert in meinem Jahr? Nichts. Was hast du dazu beigetragen, damit es sich ändert? Nichts. Warum bleibst du denn noch da? Nichts. Wo ist deine Solidarität mit mir? Wie gesagt, es ist kontextuell. Bin ich davon abhängig? Kann ich daran was ändern? Was bin ich bereit für Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen aufs Spiel zu setzen? Und inwieweit kann ich dann gehen, da halt irgendwas zu ändern? Das ist unterschiedlich.
Dann vielleicht als letzte Frage nochmal ziemlich plakativ gefragt. Hast du den ultimativen Tipp, wie mir niemals ein Shitstorm passieren kann?
Nein, Shitstorm. Erstens mag ich diesen Shitstorm-Begriff nicht. Das passiert halt immer wieder mal. Also ich hatte neulich auch sowas. Ich habe einen Blogartikel geschrieben und ich habe halt eine Person gelobt, aus meiner Sichtweise, um das alles zu denken. Da kam Kritik, das und das. Da dachte ich, oh Gott, stimmt. Und da habe ich dann geschrieben, ja, danke für die Erklärung. Das hatte ich so nicht bedacht. Vielen Dank, ich werde das jetzt nicht mehr tun. Und klargestellt und gut, da halt dann irgendwie weg. Das wird immer wieder passieren. Es ist genauso wie zu sagen, ich möchte nie irgendwas Rassistisches sagen. Das wird man immer wieder tun. Also mir passieren halt auch, ich diskriminiere, ohne es zu wollen. Dann entschuldige ich mich, ziehe zurück und sage, das wollte ich nicht und bessere mich. Es geht einfach um die Einstellung zu wissen, sowas kann immer wieder passieren. Ich muss nur wissen, wie reagiere ich dann und was kann ich tun. Da einfach mal proaktiv sich vorbereiten. Das ist, neulich, Uli Lindner hat mal halt geschrieben, dass sie halt neue Kolleginnen suchen. Und da habe ich dann geschrieben, habt ihr einen Diversity-Beauftragten? Wie geht ihr um, wenn jemand Rassismus oder Sexismus meldet? Habt ihr einen Antidiskriminierungsbeauftragten? Weil das sind Themen, die für mich wichtig sind. Also ich bin mittlerweile selbstständig, aber auch nach Uhrwerk, wenn ich irgendwie mich beworben habe, das waren immer meine ersten Fragen. Haben Sie jemanden, der Diversity-Beauftragte ist? Wie gehen Sie mit Rassismus um? Ich bin schwul. Was ist, wenn jemand was sagt? Was werde ich denn tun? Wie unterstützen Sie mich dabei? Und er meinte, oh, er weiß es gar nicht. Er hat halt nachgefragt, weil das ist dieses Privileg des Weißseins, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzen muss. Und das sind Sachen, mit denen man sich dann bewusst auseinandersetzen soll. Sexismus, Rassismus, die gibt es immer. Wenn ich einen Verein gründe, wenn ich ein Forum habe, gehe ich mir hin proaktiv, was könnte es für Probleme geben? Wie reagiere ich da? Was mache ich? Das sind auch diese ganzen Anti-Harassment-Teams oder Awareness-Teams, die dann sitzen und sagen, was ist, wenn jetzt jemand sich meldet? Nicht im Sinne von, oh, wir haben es registriert, jetzt sieh mal zu, dass du selber damit klarkommst, sondern wie helfe ich dir dabei? Das muss man dann proaktiv durchgehen. Also halt sowas wie ein Krisenmanagement. Sich vorher sagen, was mache ich denn, wenn das passiert? Das machen große Vereine, das machen große Verlage. Die wissen, hey, wenn das und das passiert, werden wir Person XY anrufen, dann müssen wir uns zusammensetzen, dazu werden wir uns was äußern, bla bla bla. Das sollte man sich vorher nochmal durch den Kopf gehen. Und viele möchten sich damit nicht beschäftigen. Weil wenn jemand sagt, ah, ich veranstalte eine Con, denkt ihr nicht, okay, was ist jemand, der sexuell belästigt wird, was mache ich denn? Und das sind halt diese unangenehmen Seiten. Und viele möchten sich auch damit nicht auseinandersetzen, weil man sich ja mit sich selber dann auseinandersetzen muss und das ist halt anstrengend. Also da kann ich ja keinen Tipp geben, einfach nur ehrlich sein und eingestehen, dass man Fehler machen kann. Und auch sagen, man muss für seine Fehler auch gerade stehen, auch wenn man sie nicht wollte.
Ganz zum Schluss, alle meine GästInnen dürfen selbstverständlich immer ein klein wenig Werbung machen für sich selbst, als Dank, dass sie bei mir zu Gast sind oder als Gästin sind. Deswegen, Was machst du denn bald oder gerade?
Oh, bald. Also interessant für dein Publikum. Ich sitze jetzt gerade wieder an einer Anthologie. Das ist sowas wie ein Nachfolgeprojekt von Urban Fantasy Going Intersectional mit einem anderen Schwerpunkt. Und wir sind jetzt gerade auch beim Lektorieren der Kurzgeschichten, die da sind. Aber das ist jetzt halt noch nicht offiziell. Ich warte halt, ob es der Verlag ist jetzt halt ein anderer Verlag, ist nicht Arrier Verlag. Und ich habe jetzt halt eine andere Co-Herausgeberin. Und ja, das wird wahrscheinlich in 1-2 Monaten offiziell sein. Aber ja, Leute können sich wieder auf Fantasy-Kurzgeschichten freuen. Auch teilweise politische. Sonst, ja, ich schreibe noch Artikel hier und da. Generell, ansonsten ist es jetzt viel mehr halt auch so Seminare geben, Allyship-Privilegien und diskriminierungssensible Sprache, Empowerment. Jetzt viel mehr halt gesellschaftspolitische Arbeit in Organisationen. Ja, und ich bin auch gerade dabei, so das erste, ich überlege, so ein Sci-Fi-Roman zu schreiben. Bin schon halt dabei am Flotten und mal gucken. So eher so ein Langzeitprojekt, wo man jetzt halt irgendwie Zeit hat. Ansonsten werde ich wahrscheinlich wieder bei irgendeinem Con zu sehen sein und da irgendetwas, einen Workshop halten. Zu Rassismus wahrscheinlich. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest.
Das war's?
Das war's?
Das ging aber schnell.
Ja, ne? Spannendes Thema.
Krass.
Da vergeht die Zeit wie im Flug.
Wow. Ja, danke dir. Ich wünschte, wir könnten weiterreden. Finde ich schade, dass du jetzt aufhörst.
Wenn du noch was hast, können wir noch mal was.
Nein, habe ich nicht. Es ist, ach schön. Freut mich. Hat Spaß gemacht.
Dann
kriege ich noch ein bisschen von dem Kaffee oder nimmst du den Rest mit?
Du darfst den Kaffee behalten.
Yay!
Tschüss.
Ciao.